Der Predigt geht es heute um einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 6 und Vers 7. Wir lesen darin einen Abschnitt. Er führt uns in eine Zeit, als sich aus dem Kreis der Jüngerinnen und Jünger die Kirche bildete. Die Gemeinde in Jerusalem, der es gut ging. Sie wuchs an Zahl und an Aufgaben. In der Stadt, in der diese Gemeinde zu Hause war, ging es schlecht. Die Stadt litt unter einer wirtschaftlichen Katastrophe. Menschen hungerten und die Gemeinde kümmerte sich um die Armen. Was sollte sie sonst auch tun? Stephanus war einer der aktiven Leute in der Gemeinde. Er war mit Sozialarbeit betraut, genoss das Vertrauen von Christen und anderen Leuten in der Stadt, war klug und voll des Gottesgeistes. Die Gemeinde hatte ihn mit 6 anderen in ein Leitungsamt gewählt. Und Stephanus war erfolgreich. Durch seinen Dienst veränderte sich das Leben zum Besseren. Die Leute staunten, was Gott durch diesen Menschen tat. Und nicht durch ihn, auch durch all die anderen in der Gemeinde, die anpackten, die teilten, die dafür sorgten, dass den Armen das Brot und das Evangelium gebracht wurde. Aber wo es Bewunderer gibt, da gibt es auch Neider. So lesen wir ab Vers 9. Da traten Leute auf, die Stephanus in einen Streit verwickelten. Einige gehörten zur Synagoge der Freigelassenen, andere zu den Synagogen der Juden, die unterschiedlicher Herkunft waren. Sie stammten aus Kyrene, dem heutigen Libyen, und Alexandria, aus Kilikien und der Provinz Asia, also der heutigen Türkei. Stephanus aber redete mit großer Weisheit und mit der Kraft, die Gottes Geist ihm gab. Deshalb konnten sie seinen Worten nichts entgegensetzen. Also stifteten sie einige Männer zu der Aussage an, wir haben gehört, wie er Mose und Gott gelästert hat. So hetzten sie das Volk, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch hört nicht auf, Reden gegen diese heiligen Städte und gegen das Gesetz zu führen. Wir haben gehört, wie er gesagt hat, Jesus der Nazaräer wird diese Städte niederreißen. Außerdem wird er die Vorschriften des Gesetzes umstürzen, die Mose uns gegeben hat. Alle Ratsältesten blickten Stephanus gespannt an. Da merkten sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Lukas schildert dann weiter die Predigt des Stephanus, der nämlich jetzt das Wort ergreift und sagt, was ihm wichtig ist. Er führt seine Zuhörer durch die Geschichte Israels, zeigt die Fürsorge Gottes von der einen Seite der Welt bis zur anderen, aber auch das Versagen des Gottesvolkes, wie die Menschen nicht darauf hörten, was Gott ihnen zu sagen hatte. Der Prediger spricht über die besondere Verantwortung der religiösen Führer, die starr an dem festhielten, was ihnen nützte. Sie waren verschlossen gegenüber dem, was Gott heute tut. Und so wollten sie nicht erkennen, dass sich mit Jesus eine neue Chance aufgetan hatte. Stephanus kritisiert die starre Haltung der Priester. Sie hielten sich an ihren überlieferten Regeln, verteidigten den Tempelkult, wollten keine Änderungen. Tradition galt ihnen über alles. Doch mit dem Festhalten an den überkommenen Ordnungen fehlte ihnen die Offenheit, das Neue zu erkennen, das mit Jesus in die Welt trat. Sie waren verblendet für die neuen Wege, die Gott geöffnet hatte. Später heißt es dann dort, ab Vers 54, als die Mitglieder des jüdischen Rates das hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn über Stephanus. Vor Wut knirschten sie mit den Zähnen. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit und Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand. Da rief er, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn. Er steht an der rechten Seite Gottes. Die Mitglieder des jüdischen Rates schrien laut und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf Stephanus. Sie trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Während sie ihn steinigten, rief Stephanus zum Herrn: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er auf die Knie und rief laut: Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Stephanus war offen für das Evangelium. Er war Christ geworden und aufgrund seiner Begabungen rasch zu einem verantwortlichen Mitarbeiter in der Gemeinde gewählt worden. Er war nicht nur offen, neue religiöse Gedanken aufzugreifen, sondern auch mit dem gegenwärtigen Wirken des lebendigen Gottes zu rechnen. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und dieser Geist öffnete ihm den Blick nicht nur für die Nöte der Menschen, er gibt ihm auch Einsicht, die Vergangenheit neu zu verstehen und sich über den offenen Himmel zu freuen. Wir wollen nun eine erste Zäsur machen und ein Lied singen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Das hat es nämlich bei Stephanus getan und wir singen zwei Strophen dieses Liedes. Stephanus lebte unter einem offenen Himmel. Er sprach frei über das, was wirklich wichtig ist. Er eröffnet den Menschen neue Lebensmöglichkeiten, ohne Angst, ohne Enge, ging er mit den Menschen um, ganz im Gegensatz zu den Priestern, die um ihre Macht fürchteten. Sie engten die Menschen ein, drohten mit der Hölle, schauten zurück. Stephanus hatte nicht nur einen weiten Himmel über sich, sondern auch eine offene Zukunft vor sich. Der Herr, den die Jünger zum Himmel auffahren sahen, ist derselbe, der von dort wiederkommt und die Zukunft bestimmt. Denn Jesus kommt wieder. Darum öffnen sich auch unsere Horizonte. Wir sind unterwegs auf einem weiten Feld, auf dem keine Leitplanke uns einschränkt. Das könnte uns Angst machen. Wer weiß, was kommt? Wer weiß, wie der Weg lang geht? Und darum flüchten sich manchmal Menschen in die Tradition, in die Welt der Regeln und Verbote. In die Welt der Priester, die den Zugang zum Himmel regulieren. Die Menschen fürchten sich vor dem, was kommt. Wir dagegen wissen, dass künftig der lebendige Herr Jesus Christus das Sagen hat. Und das nicht nur in einer fernen, jenseitigen Zukunft, sondern auch in dem, was schon morgen auf uns zukommt. Wenn wir solche Menschen sind, die einen weiten Himmel über sich haben und eine offene Zukunft vor sich, dann soll das auch unsere Gegenwart prägen. Was bedeutet es, wenn wir Menschen der Hoffnung sind, der Zukunft? Menschen, die wissen, es geht aufwärts, nicht abwärts. Das betrifft uns in der Gemeinde und auch über die Gemeinde hinaus. Als ich im letzten Jahr, ganz im Kontrast zu Mülheim an der Ruhr, im Osterzgebirge in einer Dorfgemeinde Interimspastor war, da haben wir in einer Zukunftswerkstatt bei einer Gemeindefreizeit versucht zu beschreiben, was die Werte der Gemeinde Schmiedeberg sind. Einer dieser Merksätze, den möchte ich gerne zitieren. Wir sind vielfältig geprägt und üben uns in einem offenen und respektvollen Verhältnis zueinander, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Diese Offenheit leben wir auch gegenüber Personen außerhalb der Gemeinde, besonders gegenüber Menschen, die uns aufgrund ihrer Kultur oder ihrer vielleicht religiösen Überzeugungen fremd sind. Soweit das Zitat aus Schmiedeberg. Wie viel Offenheit können wir uns leisten? Ich möchte eine Geschichte erzählen, die mein ganzes Leben als Pastor geprägt hat. Die Geschichte einer Beerdigung. Gestorben war ein Mann, Ende 40, unverheiratet. Ein Krankenpfleger im Diakonissenkrankenhaus, fromm aus evangelikalem Hintergrund im pietistischen Württemberg. Ich hatte ihn als Freund unserer Gemeinde kennengelernt. Aufgrund seiner theologischen Überzeugungen war er zwar in unserer Baptistengemeinde aktiv, aber nicht als Gläubiger getauft. Für ihn war seine Säuglingstaufe die entscheidende Taufe gewesen. Er war für die Menschen in der Gemeinde da, vor allem kümmerte er sich um Alte und Alleinstehende. Fuhr mit ihnen, mit seinem Cabrio, einem schönen roten kleinen Cabrio, hinaus an den Wannsee zum Kaffee trinken. In der Bibelstunde steuerte er gute Gedanken bei, betete in der Gebetsgemeinschaft und wurde dann sterbenskrank. Ich besuchte ihn in der Klinik und er bat mich, die Beerdigung zu übernehmen. Wie ich dann in der Friedhofskapelle aus der Sakristei herauskomme, war ich überrascht. Auf der einen Seite der Kapelle saßen meine Gemeindemitglieder, Diakonissen, Kollegen, und auf der anderen Seite, da saßen Männer, die sich umarmten, einander die Hand hielten, offenbar zu einer anderen Gesellschaft gehörten. Beide Seiten trauerten um den Verstorbenen und wunderten sich über die jeweils anderen Trauernden. Meine Verwunderung ließ mich später etwas recherchieren, was eigentlich dahinter steckte. Unser Bruder war schwul, aber niemand durfte das wissen. Nicht einmal die Diakonissen, die dort zu Hause besucht hatten, ahnten, dass er mit einem Mann eine Lebensgemeinschaft hatte. Die beiden hatten zwei Wohnungen in einem Eckhaus, mit zwei verschiedenen Hausnummern, zwei verschiedenen Aufgängen, aber einer gemeinsamen Wand, in die eine Tür hineingebrochen war. Für den Fall, dass Besuch kam, hatte jeder seine eigene Wohnung. Ansonsten lebten beide in Partnerschaft zusammen. Ich war tief betroffen. Da lebte ein Bruder zwei Leben, weil er es nicht wagte, zu seiner Homosexualität zu stehen. Der Spagat zwischen den beiden Welten muss ihn zerrissen haben. Mit niemandem in der frommen Welt konnte er reden. Jedenfalls weiß ich von keinem, der diese Seite des Mannes kannte. Ob die Männer aus seinem Freundeskreis genauso wenig von seiner frommen Seite wussten, das weiß ich nicht. Ich wusste damals nur, dass ich, soweit es an mir liegt, nie schuld sein wollte an einer solch furchtbaren Spaltung eines Menschen. Das war sein Vermächtnis an mich, ohne dass er je darüber mit mir gesprochen hätte. Ich will niemandem zum Heucheln zwingen. Aber wie viel Offenheit vertragen wir? Stimmt es, dass sich Menschen, die sich als homosexuell empfinden, in die großen Städte zurückziehen müssen, weil es in der Kleinstadt oder im Dorf nicht auszuhalten ist? Er war aus dem Schwäbischen nach Berlin gezogen. In Köln gibt es ja nicht deswegen so viele Homosexuelle, weil Köln eine verlotterte Stadt wäre, sondern weil die Menschen aus der Eifel, aus dem Hunsrück, aus dem Oberbergischen in der Stadt Zuflucht suchen. Ist es manchen Gemeinden lieber, die Menschen suchten sich eine andere Heimat, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Glücklicherweise ist es heute in Mitteleuropa und Westeuropa möglich, über seine sexuelle Orientierung frei und offen zu sprechen. In Russland hat Putin und die orthodoxe Hierarchie zur Jagd auf alle geblasen, die nicht so sind, wie sich die Mehrheit das denkt. Heute die Schwulen, morgen die Baptisten. Als Gemeinde profitieren wir von einem gesellschaftlichen Klima der Offenheit. Aber das Thema heute ist nicht die Frage, wie wir in der Gemeinde mit unseren unterschiedlich ausgeprägten Geschlechtlichkeiten umgehen möchten. Das ist ein wirklich großes Thema, das wir heute nicht abschließend und in keinster Weise erschöpfend behandeln können. Das Thema ist vielmehr viel allgemeiner, wie wir es aushalten, wenn wir verschiedener Meinung sind. Wie offen dürfen wir sein, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Das gilt nicht nur für die Aufgeregtheiten unserer Zeit, mit Gender, Migration oder Corona. Konflikte entstehen, wenn wir unterschiedlicher Ansicht sind, welchen Weg wir einschlagen oder auch, ob wir überhaupt einen neuen Weg gehen sollen. In Kassel hat sich meine Gemeinde 2020 mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Ein weiteres Aufregerthema, ich weiß. Eine Gruppe schwarzer Menschen hatte uns gebeten, bei uns eine Ausstellung machen zu dürfen. Das war naheliegend, weil unsere Gemeinde seit vielen Jahren der Gastgeber oder die Gastgeberin einer afrikanischen Gemeinde ist, mit der wir eng zusammenarbeiten. Aber warum sollten wir uns eigentlich mit diesem Thema beschäftigen? Waren wir nicht sowieso nett zu allen Menschen? Wir haben dann nicht nur eine Ausstellung durchgeführt, sondern das Thema auf verschiedenen Ebenen der Gemeinde besprochen. Eine der Erkenntnisse: Die Weißen in der Gemeinde hatten sich immer für offen gehalten, für tolerant und aufgeschlossen. Und auf den ersten Blick war das auch so. Aber die Schwarzen in der Gemeinde hatten ganz andere Erfahrungen. Und erst als wir anfingen, offen mit den unterschiedlichen Sichtweisen umzugehen, wuchs das Verständnis der Mehrheit für die Minderheit. Es ging hier nicht um politische Fragen oder um kulturelle, sondern um den Umgang innerhalb der Gemeinde Jesu selbst. Ich weiß noch, wie unser afrikanischer Hausmeister mit Tränen in den Augen sagte: Frank, dass uns das jemand in der Gemeinde fragt, hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir erfahren jeden Tag, was es heißt, zu einer Minderheit zu gehören. Und dass die Weißen in der Gemeinde sich plötzlich dafür interessieren, wie es uns geht, ist ein großes Glück. Offenheit bedeutet in diesem Zusammenhang zuerst, wir nehmen wahr, dass wir verschieden sind. Wir sehen die Unterschiede und suchen nach einem guten Umgang mit den vielfältigen Prägungen und Meinungen. Es ist normal, verschieden zu sein und unterschiedliche Haltungen zu haben. Es ist eine Versuchung, einfach über die Unterschiede hinwegzugehen, so wie kleine Kinder sich die Augen zuhalten und meinen, dann gäbe es das Angstmachende nicht mehr. Stephanus hatte erlebt, wie sich eine Gemeinde schaden kann, wenn sie die Augen verschließt vor den tatsächlichen oder vermeintlichen Konflikten. Denn in Jerusalem gab es massive Konflikte. Stephanus war Sozialarbeiter. Er hatte einen Blick dafür, wie es Menschen am Rande geht. Und er hatte einen Blick für die kulturellen Spannungen in seiner Gemeinde. Es gab mindestens zwei große Lager: die griechisch sprechenden und die hebräisch sprechenden Gemeindemitglieder. Die Hebräer waren in Jerusalem und der Umgebung schon lange heimisch. Die Griechen dagegen waren zugezogen aus allen Ecken des Römischen Reiches. Beide Gruppen hatten dasselbe Problem. Die Lebensmittel gingen aus, die Armen hungerten und die Gemeinde bemühte sich, dem zu begegnen. Man hatte eine Tafel eingerichtet. Wer Hilfe brauchte, dem wurde geholfen. Aber nicht alle fühlten sich gerecht behandelt. Die Neubürger hatten den Eindruck, dass die Einheimischen bevorzugt wurden. Na klar, ist doch naheliegend. Die kennen sich aus, die haben Bekannte, die haben Beziehungen, die kriegen bestimmt mehr und Besseres als wir. Um den Konflikt zu entschärfen, hatte die Gemeinde Sozialarbeiter beauftragt. Sie werden Diakone genannt, aber sie haben eigentlich mit dem Diakonenamt, wie wir es heute kennen, wenig zu tun. Sie hatte Sozialarbeiter beauftragt, die Hilfe besser zu organisieren. Stephanus war einer von ihnen. 7 waren es insgesamt und sie gehörten, man staune, zur griechischsprachigen Minderheit. Es waren in dem Fall nicht die Leute, die alle kannten, von denen alle wussten, sondern es waren welche vom Rand der Gemeinde. Die wurden beauftragt, für eine gerechte Verteilung der Lebensmittel zu sorgen. Und die Gemeinde hatte offenbar gerade solche Leute gewählt, die in einer benachteiligten Gruppe zu Hause waren. Die Mehrheit hatte die Macht in die Hände der Minderheit gelegt. Offenbar war es den neuen Mitarbeitern und der neuen Struktur zu verdanken, dass dann Friede einkehrte. Und die Folge von Frieden in der Gemeinde: die Gemeinde wuchs. Wenn eine Gemeinde nicht wächst, heißt das nicht unbedingt, dass es am Frieden oder Unfrieden liegt. Aber eins ist sicher: Unfrieden führt nie zu Wachstum. Der Konflikt zwischen diesen beiden Kulturen in der Gemeinde hat die Gemeinde aber noch weiter beschäftigt. Die Briefe des Neuen Testaments handeln oft vom Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Ein typischer Konflikt: wie eng oder wie weitherzig soll man mit den Regeln des Judentums umgehen? Paulus kann wütend werden, wenn die unterschiedlichen Ansichten über die Grenzen zur Welt zur Hauptsache werden. Wie stark muss man sich von der heidnischen Welt abgrenzen, um ein guter Christ zu sein? Wie rein muss man sein, um noch dazuzugehören? Darf man auf die Beschneidung verzichten? Soll man heiraten oder sich lieber sexuell enthalten? Wie geht man mit dem Sabbatgebot um? Der Apostel Paulus ist hier immer eindeutig. Es gibt nämlich nicht nur zwei Lösungen. So hat Paulus einen Mitarbeiter, der vor seiner Bekehrung kein Jude war, gebeten, sich beschneiden zu lassen, damit das nicht so anstößig ist, wenn sie zusammenarbeiten. Ein anderes Mal ist Paulus über genau dasselbe entrüstet und regt sich auf, wenn das verlangt wird. Offenbar kann dasselbe mal falsch und mal richtig sein. Das Prinzip der neutestamentlichen Gemeinde ist offenbar nicht, einen starren Regelkatalog aufzustellen und christliche von weniger christlichen und unchristlichen Haltungen zu unterscheiden. Es geht immer darum, die eigene Haltung zur Mitte zu bestimmen, an Jesus zu messen. Das ist das entscheidende Kriterium. Johannes Busch, der früher hier sicherlich bekannter war als heute, das Weigelhaus in Essen sehr geprägt hat, sagte, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Das Ringen um die Wahrheit und die angemessene Umsetzung in die Lebenspraxis gehört zum geistlichen Leben dazu. Ohne diese Konflikte werden wir niemals auskommen. Wir werden uns immer wieder mit neuen Fragen beschäftigen müssen und es wird immer wieder mühsam sein, weil wir uns nicht zur Ruhe setzen können und sagen, jetzt ist alles geklärt. Da kommt um die Ecke einer und stellt eine neue Frage. Der Apostel Paulus warnt, wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander aufgefressen werdet. Galater 5. Vorher hat er einen wichtigen Maßstab eingeführt, die Liebe. Seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Auch Galater 5. Was wir also brauchen, sind nicht die eine oder andere neue Regel, kein traditionelles oder modernes Gesetz, sondern die Fähigkeit, fair und angemessen miteinander umzugehen und zu streiten. Fair, das heißt doch, dass wir dem anderen zugestehen, dass er es auch recht meint und dass er auch auf der Suche ist. Angemessen streiten heißt doch, dass es nicht um uns geht, sondern darum, wie wir dem Evangelium gerecht werden. Dem Evangelium, der guten Nachricht, das ist die Botschaft, dass Gott uns liebt, dass wir durch seinen Sohn erlöst sind und nun berufen sind, seine Liebe weiterzugeben in Wort und Tat. Ich erinnere noch einmal an die These dieser sächsischen Dorfgemeinde. Wir sind vielfältig geprägt und üben uns in einem offenen und respektvollen Verhältnis zueinander, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Diese Offenheit leben wir auch gegenüber Personen außerhalb der Gemeinde, besonders gegenüber Menschen, die uns aufgrund ihrer Kultur oder ihrer religiösen Überzeugung fremd sind. Offenheit heißt damit nicht nur, dass wir Gästen gegenüber freundlich sind. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Offenheit heißt auch, dass wir offene Ohren haben und den Menschen an unserer Tür ernst nehmen. Neugierde auf den Menschen ist hier eine geistliche Tugend. Was hat ihn geprägt, der da hereinkommt? Was ist ihm wichtig? Wie hat Gott ihn bisher geführt? Worin besteht seine tiefe Sehnsucht? Offenheit verzichtet auf das vorschnelle Urteil und verlangt nichts Unmögliches. Du musst erst unseren Maßstäben entsprechen, ehe wir in Gemeinschaft miteinander sind. Die Menschen, mit denen uns der Geist Gottes zusammenführt, können für uns zu Boten Gottes werden, die uns die richtigen Fragen stellen, die uns einen Spiegel vorhalten und vor allem, sie bewahren uns davor, in zwei Welten zu leben. In der Welt der Religion, der Kirche und in der Welt des Alltags, der Welt. Unser Glaube muss sich nämlich in beiden Wirklichkeiten, in der einen Wirklichkeit bewähren. Wir waren Freitag im Hauskreis zusammen und haben über Gemeinde gesprochen. Und ich habe gefragt, was wäre eigentlich das Beste, was uns hier in Mülheim als Gemeinde passieren könnte? Jemand sagte, wenn viele Menschen kommen, die uns Fragen stellen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, die uns in Frage stellen. Denn wenn tatsächlich viele Menschen kommen, unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Prägung, dann werden wir Antworten geben müssen und wir werden sie nicht darin finden, dass wir einen Katalog aufstellen, einen Zaun des Gesetzes um die Tora bauen, wie es das rabbinische Judentum versucht hatte. Wenn wir nicht nur innerhalb eines geschlossenen Zirkels offen miteinander umgehen, dann wird es riskant. Risiken sind Gefahren und können uns Angst machen. Und Angst, das wissen wir doch, ist ein schlechter Ratgeber. Wann immer wir uns ängstlich sorgen, ob wir alles richtig machen, ob wir vom rechten Weg abgekommen sind, dann sollten wir uns an Jesus halten. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wer glaubt, der flieht nicht, denn der vertrauende Glaube ist stärker als die Angst. Im Hebräerbrief Kapitel 10 gibt es ein ermutigendes Wort. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das Wort Vertrauen ist in diesem Fall eine Vokabel mit weiter Bedeutung. Es kann Freimut, Zuversicht, Offenheit heißen. Es ist diese Offenheit für das Handeln Gottes, für seine Gegenwart, die uns die Angst nimmt, etwas falsch zu machen. Wir leben unter einem offenen Himmel. Und das gibt uns Freimut, einander offen zu begegnen. Wir tragen gemeinsam Verantwortung dafür, dass wir offen miteinander umgehen. Jeder ist verantwortlich, dass der Nachbar frei atmen kann und nicht, dass er Recht hat. Das bedeutet, wir verzichten auf Alles-oder-Nichts-Forderungen. Wir versuchen zu verstehen, was den anderen bewegt und ob nicht in seiner Position eine Wahrheit steckt, die mich bereichern könnte. Wir schaffen einen Freiraum, in dem wir versöhnt streiten können. Und das ist anspruchsvoll. Sehr viel anspruchsvoller, als wenn wir starre Regeln aufstellen. Wir werden aber nicht überfordert, weil wir Gottes Geist haben. Er wird uns leiten. Er wird uns helfen, mit anderen Christen nicht urteilend, sondern versöhnend zu leben, füreinander zu beten, dem anderen das Beste zu wünschen und seine Eigenverantwortlichkeit zu respektieren. Wir werden nicht darunter leiden, dass die anderen nicht unsere Erkenntnis haben, sondern werden uns schämen, dass wir so manchem die Tür gewiesen haben. Wir haben es nötig, einander zu vergeben, wo wir einander das Leben schwer gemacht haben, wo wir einander zur Heuchelei verführt haben, statt uns an Stephanus ein Beispiel zu nehmen. Der predigte die Freiheit vom Gesetz und das Ende des Tempels, weil Jesus die Menschen erlöst hat. Dafür wird er zur Rechenschaft gezogen. Und bei seiner Hinrichtung sieht er den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Dietrich Bonhoeffer hat kurz bevor auch er zum Märtyrer wurde, einem Mitgefangenen sein Vermächtnis mitgegeben. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Ich wünsche uns einen Blick in den offenen Himmel, zum auferstandenen Herrn, der bei uns ist und der uns in alle Wahrheit und in alle Weite führen wird. Ich wünsche uns den weiten Horizont und die Gewissheit, dass wir den Weg in die Zukunft nicht alleine gehen müssen, sondern dass wir an seiner Hand das Ziel erreichen werden. Amen. Lasst uns aus dem Lied 159 in Feiern und Loben, wir finden es aber hier vorne, zwei, drei Strophen singen, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, dass uns noch einmal ermutigen soll, diese Situation des Stephanus nicht nur zu hören als eine Geschichte von früher, sondern sie auch als unsere Geschichte weiterzuleben.